Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 19. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Wir haben März und ihr werdet es sicher nicht alle wissen, aber der März ist auch der Darmkrebsmonat. Das Ganze ist eine Initiative zur Sensibilisierung für Darmkrebs, die in vielen Ländern weltweit stattfindet. Das Ziel dieses Monats ist es, das Bewusstsein für die Prävention, Früherkennung und Behandlung von Darmkrebs zu erhöhen. In diesem Kontext werden im März verschiedene Aktivitäten organisiert, darunter Informationsveranstaltungen, Aufklärungskampagnen, kostenlose Vorsorgeuntersuchungen und vieles mehr. Darum soll es heute gehen, um Darmkrebs und die Darmkrebsvorsorge. Darmkrebs ist eine ernste Erkrankung, die für mehr als 7% aller Todesfälle in Deutschland verantwortlich ist. Zuletzt stiegen in einigen europäischen Ländern die Zahlen der Erkrankten, besonders bei jungen Menschen von 25 bis 49 Jahren, was unter anderem auf zunehmend verbreitetes Übergewicht und starken Alkoholkonsum zurückzuführen ist. Doch durch Früherkennung und Prävention kann in vielen Fällen eine ernste Erkrankung vermieden und so Leben gerettet werden. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen wie etwa die Darmspiegelung, auch Koloskopie genannt, können helfen, Darmkrebs in einem frühen Stadium zu erkennen, wenn er am besten behandelbar ist. Aber wie findet man eigentlich einen guten Arzt, wenn man sich einmal durchgerungen hat, zur Vorsorge zu gehen?
Hadis Health Hacks.
Das Finden eines guten Arztes kann eine wichtige und manchmal herausfordernde Aufgabe sein. Hier sind einige meiner Tipps, die euch helfen können, den richtigen Arzt zu finden. Fragt nach Empfehlungen und nutzt das Wissen eures Hausarztes. Sprecht eure Freunde, Familie und Kollegen an, um Empfehlungen für Ärzte zu erhalten, die sie möglicherweise besuchen. Persönliche Erfahrungen können wertvolle Einblicke bieten. Bei der Suche nach Fachärzten kann in vielen Fällen auch der Hausarzt weiterhelfen, da Ärzte in einer Region oft gut untereinander vernetzt sind. Wendet euch an die Kassenärztliche Vereinigung über die Telefonnummer 116 117 oder die Webseite der Kassenärztlichen Vereinigung können Ärzte und Psychotherapeuten in der Nähe gefunden werden. Überprüft die Qualifikation. Stellt sicher, dass der Arzt die erforderlichen Qualifikationen und Zertifizierungen hat. Ihr könnt dies normalerweise über Online-Datenbanken von medizinischen Organisationen oder durch direkte Nachfrage beim Arzt oder in seiner Praxis überprüfen. Stellt sicher, dass der Arzt Qualitätskontrolle betreibt. Systematische Qualitätskontrollen durch Programme wie QEP der Kassenärztlichen Bundesvereinigung oder die Zertifizierung der Stiftung Praxissiegel können ein Indikator für ein hohes Qualitätsbewusstsein sein. In der Regel haben Praxen entsprechende Zertifikate auf ihrer Webseite. Lest Bewertungen. Online-Bewertungen und Feedback von Patienten können hilfreich sein, um einen Eindruck von der Qualität der Versorgung und dem Ruf eines Arztes zu erhalten. Beachtet jedoch, dass einzelne Bewertungen möglicherweise nicht repräsentativ sind und schaut eher auf bestimmte Muster in den Bewertungen. Einen solchen guten Arzt habe ich heute bei mir zu Gast.
Talk der Woche.
Mein Experte in dieser Woche ist Professor Dr. Hoffmann. Er absolvierte sein Studium sowohl in Düsseldorf als auch in Nantes, also in Frankreich, bevor er sich auf das Gebiet der inneren Medizin spezialisierte, insbesondere mit dem Schwerpunkt auf Gastroenterologie. Seit 2014 ist Professor Hoffmann in einer gastroenterologischen Schwerpunktpraxis niedergelassen. Seine fachlichen Schwerpunkte umfassen die Endoskopie des oberen und unteren Gastrointestinaltrakts sowie die Behandlung von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und Lebererkrankungen, einschließlich der chronischen Hepatitis B und C. Seine Arbeit wurde durch mehrere nationale Preise und Stipendien, darunter von der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten und dem Kompetenznetz Hepatitis anerkannt und ausgezeichnet. Warum die Vorsorge so wichtig ist, wie sie abläuft und wie er sie selbst erlebt hat, das hat er mir verraten. Peter, vielen Dank, dass du da bist. Wir haben heute ein spannendes Thema, was mich hochinteressiert. Du bist Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt auf Gastroenterologie. Was bedeutet das und was machst du genau?
Ja, ich darf mich erstmal auch herzlich bedanken, hier zu sein und als Magen-Darm-Arzt. Das ist die freie Übersetzung auch von unserem Berufsverband. Und weil für viele das Wort Gastroenterologie natürlich gar nicht so viel heißt, viele denken dann, ich sei Chirurg oder würde irgendetwas mit den Messern machen. Aber wir haben ja die Kameras und die Schläuche und deshalb haben wir uns selber die Magen-Darm-Ärzte genannt. Und das ist das, was so in der Gesellschaft am griffigsten ist.
Ich habe gelesen, im Jahr 2023 sind 240.000 Menschen an Krebs gestorben und einer der häufigsten Krebsarten ist der Darmkrebs. Was sind da die häufigsten Symptome?
Das ist genau richtig. Also wir gehen in Deutschland davon aus, dass sowohl bei Männern als auch bei Frauen Darmkrebs so unter den ersten drei häufigsten Krebsarten steht. Beim Mann ist das noch die Prostata und die Lunge, bei der Frau natürlich ganz oben die Brust. und dann auch die Lunge und dann kommt aber auch schon der Darm und ungefähr 10% aller Krebs-Todesfälle sind auf den Darmkrebs zurückzuführen. Symptome, also die Zeichen, das, was die Patientin, der Patient merkt, häufig leider erst sehr spät. Das kann Blut im Stuhl sein, das kann Bauchschmerzen sein, das können Stuhlunregelmäßigkeiten sein, die vorher nicht da waren, oder Verstopfung, aber auch das Gegenteil, Durchfall.
Also sehr unspezifisch.
Es ist eigentlich unspezifisch und deshalb warten wir natürlich nicht auf klinische Zeichen und wir haben beim Darmkrebs die Möglichkeit, es früh zu erkennen. Und das ist die große Chance.
Gibt es besondere Risikofaktoren, die Darmkrebs begünstigen?
Ja, also zum einen sicherlich sehr, sehr wichtig, wenn in der Familie schon Darmkrebsfälle vorbestehend sind, dann ist das Risiko zwischen 3- bis 4-fach erhöht. Dann gibt es genetische Faktoren, die mit dem Darmkrebs Risiko assoziiert sind, aber natürlich auch unser Lebensstil. Das heißt, häufig nennt man das ja den westlichen Lebensstil. Wenig Bewegung, schlechtes Essen, Fast Food und Übergewicht.
Und das begünstigt den Darmkrebs?
Zumindest ist damit ein erhöhtes Risiko beobachtet worden. Man kann es begünstigen nennen. Dazu natürlich auch noch Lebensstilfaktoren wie Ernährung, aber auch Genussmittel wie Alkohol und Tabak.
Das ist ja Prävention, also Vorsorge, ein großes Thema hier im Podcast. Und der Darm bietet sich ja nahezu an. Wie sieht die Darmvorsorge aus?
Ja, also wir sind ja noch im März 2024 und es ist der Darmkrebsmonat, März, ja, schon seit vielen Jahren. Das ist ganz schön, dass der Podcast auch jetzt zu diesem Zeitpunkt stattfindet. Und naja, wie ist das mit dem Darmkrebs? Darmkrebs hat die Eigenart, dass er aus gutartigen Vorstufen sich entwickelt, sodass wir ihn dadurch besser früh erkennen können als andere Tumorarten, die sofort ein bösartiges Potenzial haben. Das heißt, wir können die noch gutartigen Vorstufen sichtbar erkennen und dann zum Beispiel entfernen.
Wie sieht das genau aus? Wenn ich mich einer Darmspiegelung unterziehen möchte, brauche ich eine gewisse Vorbereitung, richtig? Also ich muss den Darm ja reinigen.
Oh, da steigen wir jetzt schon direkt ins Thema Darmspiegelung ein. Vielleicht noch zuvor Worte zu Vorsorgeuntersuchungen, einfach nur damit es alles abgebildet ist. Bei Frauen ab 55 wird die Darmkrebsvorsorge per Darmspiegelung empfohlen, bei Männern schon ab 50, weil wir beobachtet haben, dass Männer etwas früher erkranken. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit für die, die sich nicht sofort der Spiegelung unterziehen möchten, auch noch einen Stuhltest zu machen. Dieser ist ab dem 50. Lebensjahr schon in jährlichen Abständen empfohlen. Fällt natürlich dann weg, wenn man sich doch für die Darmspiegelung entscheidet.
Wie zuverlässig ist der Stuhltest? Also man untersucht ja quasi okkultes Blut, also sprich Blutbestandteile im Stuhl?
Ja, das ist also das, was mit dem Auge nicht sichtbar ist. Das Blut können wir durch diese Stuhltests erkennen. Das ist eine Laboruntersuchung und sie ist eben nicht ganz so gut wie die Darmspiegelung. Wir gehen da immer, das sind so Begriffe wie Sensitivität und Spezifität. Und für so einen Test wird immer gefordert, dass der über 80% liegt, dass er irgendwie brauchbar ist. Und das ist bei diesen Stuhltests so gerade der Fall. Das heißt, ungefähr 80% der Menschen werden richtig als gesund klassifiziert und 80% der Menschen werden richtig als krank klassifiziert. Aber wir haben halt die Grauzone von 20% und da ist die Darmspiegelung eben überlegen.
Dann lass uns über die Darmspiegelung reden.
Gerne.
Was bedarf es, um sich spiegeln zu lassen?
Ja, also erst natürlich mal den Willen. Und dann ist es häufig so, dass man ja von der Krankenkasse auch aufgefordert wird. Und dann braucht man vom Hausarzt zum Beispiel die Überweisung, wobei das nicht zwingend ist. Und die Fachärztin, den Facharzt für Gastroenterologie, der befähigt ist, die Darmspiegelung durchzuführen. Und dann geht es los, die Reise. Wir machen es in der Regel so, dass wir die Patientin einmal zum Vorgespräch sehen, über die Darmspiegelung mit Nutzen und Risiko aufklären, dann erläutern, wie die Vorbereitung für die Darmspiegelung funktioniert und dann die Terminvergabe für die eigentliche Spiegelung auch noch mitmachen. Und naja, die Vorbereitung ist natürlich nicht so toll. Das hat sich schon rumgesprochen. Die Patienten bekommen von uns das Pulver, was zu Hause als Lösung hergestellt wird und dann mit sehr viel Wasser getrunken werden muss zu zwei verschiedenen Zeitpunkten. Und das führt dann zwangsläufig dazu, dass man zur Toilette muss und das natürlich mehrere Male, bis der Darm schön sauber gespült ist. Ansonsten sehen wir natürlich nichts mit unseren Kameras und wir geben immer mit, dass das Resultat unten in der Toilettenschüssel aussehen soll wie Kamillentee. Und dann ist es auch schon Zeit, zu uns in die Praxis zu kommen. Und dann wird es eigentlich schon fast, ich will mal sagen, angenehm, weil wir bieten ja in den meisten Fällen den Patienten eine Sedierung, sprich eine Schlafspritze an zur Darmspiegelung. Das heißt, dass es eine schonungsvolle und schmerzfreie Untersuchung ist. Und wenn man Glück hat, kann man sogar noch ein wenig träumen dabei.
Ich fand die Vorbereitung nicht wirklich schlimm. Bin vielleicht ein bisschen oder besonders paranoid und habe mich mit Anfang 40 schon das erste Mal koloskopieren lassen.
Ja, Hardy, da bist du ja natürlich ein gutes Beispiel. Also viele sagen, dass das gar nicht so schlimm ist. Manche haben natürlich schon damit zu knapsen. Ich glaube, wir können es nicht kleinreden. Die Vorbereitung ist nicht angenehm. Aber es gibt immer schon wieder Menschen, die dann auch andere Themen verbinden und fragen, ob man nicht direkt im Anschluss fasten könnte oder andere Dinge machen kann.
Ja, also es gibt definitiv Angenehmeres, aber es gibt auch viel, viel Schlimmeres, vor allem einen Darmkrebs zu haben. Und von daher kann ich das wirklich auch jedem nur empfehlen, sich entsprechend untersuchen zu lassen und sich ab 50, wie die Regelung ja ist, definitiv zu spiegeln.
Absolut. Und da ist auch noch Luft nach oben. Also wir gehen davon aus, dass so ungefähr 20-25% der Personen, die Anspruch auf eine Darmkrebsvorsorge haben, das auch wahrnehmen per Koloskopie. Das heißt, 70-75% machen es eben nicht. Vielleicht gibt es viele Personen, die aus anderen Gründen schon eine Darmspiegelung hatten, aber trotzdem ist sicherlich noch viel Puffer nach oben, dass wir Werbung brauchen.
Es gibt da auch ein Verfahren, das nennt sich virtuelle Koloskopie. Was passiert da genau?
Ja, das ist eine Alternative, ein radiologisches Verfahren. Also jeder oder die meisten kennen sowas wie CT, also Computertomographie oder Kernspintomographie. Und beide Verfahren kann man auch als virtuelle Koloskopie benutzen. Auf den ersten Blick denkt man erstmal, naja, zum Radiologen zu gehen ist vielleicht angenehmer als zum Magen-Darm-Arzt. Man darf aber nicht vergessen, dass man sich für die virtuelle Koloskopie als Bildgebungsverfahren ebenfalls vorbereiten muss. Das heißt, eigentlich ist der unangenehme Teil der Untersuchung identisch zur Vorsorgedarmspiegelung. Man hat dann aber eine virtuelle Koloskopie und möglicherweise noch den Nachteil, wenn man dann einen Polypen hat, dass er nicht sofort entfernt werden kann und man dann noch einmal trinken muss und dann tatsächlich zum Magen-Darm-Arzt muss. Also aus meiner Sicht virtuelle Koloskopie, sie wird auch von unserer Fachgesellschaft in der Leitlinie zwar erwähnt, aber nicht empfohlen, im Gegensatz zum Stuhltest und zur Darmspiegelung. Es gibt sicherlich Personen, für die das eine gute Untersuchung ist, vielleicht auch für ängstliche Menschen. Man darf aber eben nicht vergessen, dass sich häufig dann doch eine Darmspiegelung anschließt, weil wir ja nun doch zu 30-40% der Darmspiegelung auch Polypen finden, die wir dann ja entfernen wollen.
Und es gibt ja auch diese Kamerakapseln, die man schlucken kann. Was hat das mit denen auf sich?
Das ist auch ein gutes Thema. Das ist eine schöne Technik. Also da hat man eine Kapsel, die, naja, so ungefähr so groß ist wie eine sehr große Antibiotika-Kapsel. Die schluckt man runter und irgendwie muss sie natürlich dann auch wieder geborgen werden, wobei es verschiedene Techniken gibt. Es gibt auch die Wegwerfkapseln und es gibt die, die man gerne nochmal wiedersehen möchte. Und das ist ganz gut. Vor allen Dingen, wenn man andere Krankheiten des Magen-Darm-Trakts des Dünndarms detektieren möchte, also nachweisen möchte. Für die Vorsorge ist es denkbar nicht so gut erprobt und hat das gleiche Problem, dass man ja mit der Kapsel die Polypen nicht entfernen kann.
Was hat es denn in der Gastroenterologie in den letzten Jahren an Neuerungen gegeben? Gibt es da neue Technologien, die ihr einsetzt?
Ja, also das ist mit der Technik natürlich immer ein tolles Thema. Ich sage immer, wir haben genauso häufig neue Endoskope wie die vielen Menschen einen neuen Fernseher, zum Beispiel zu WM-Zeiten oder EM-Zeiten. Das heißt, so alle 4 bis 5 oder 6 Jahre sollte man sich Gedanken darüber machen, die Endoskope auszutauschen, weil sich doch einfach unheimlich viel tut, was die Bildqualität angeht und was die Wendigkeit der Endoskope angeht. Aber auch neue Technologien, wie zum Beispiel der Einzug der künstlichen Intelligenz auch in die Endoskopie. Da gibt es Module, die man zuschalten kann, die uns bei der Polypendetektion hilft.
Habe ich mir das so vorzustellen, dass ich dann den Polypen auf dem Bildschirm, der wird dann quasi umrandet oder leuchtet auf, sodass ich den nicht übersehen kann?
Ja, genau, so ungefähr findet das statt. Also dieses im Grunde genommen lernende System ist ja an vielen, vielen Endoskopie-Videos zusammengestellt worden. Und die künstliche Intelligenz erkennt also aus der Erfahrung den einzelnen Polypen. Und für mich während der täglichen Arbeit ertönt ein Ton und es erscheint ein Signal auf dem Bildschirm und dann kann ich das abgleichen, ist das tatsächlich ein Polyp oder hat sich die künstliche Intelligenz vielleicht geirrt.
Wie lange dauert eine Darmspiegelung so in der Regel?
Also wir haben natürlich Vorgaben, wir haben ja eine Qualitätssicherung. Im Groben kann man sagen, dass eine Darmspiegelung circa 20 Minuten dauert. Gerade der Teil der Begutachtung des Darmes soll mindestens 6 Minuten dauern.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn eigentlich, wenn man jetzt einen Polypen festgestellt hat? Idealerweise trägt man den dann gleich mit der Schlinge ab, richtig?
Ja.
Und es stellt sich raus, es ist was Bösartiges.
Ja, also wir haben durch die Technik, da hilft uns die künstliche Intelligenz, aber natürlich auch die Erfahrung und die schon alleine das Videobild, können wir in vielen Fällen schon sagen, ob der Polyp ein gutartiger oder ein bösartiger Polyp ist. Dann können wir natürlich die Größe des Polypens bestimmen und dann entscheiden wir, was wir tun während der Darmspiegelung. Ob wir den Polypen, wenn er klein ist, mit einer kleinen Zange, also ein Instrument, was wir durch das Endoskop durch Kanäle hindurchschieben können, mit einer kleinen Zange abtragen oder mit einer Elektroschlinge oder mit einer Schneideschlinge. Das wären dann eher für die mittelgroßen oder großen Polypen geeignet. Bei sehr großen Polypen ist es tatsächlich so, dass man sich als Endoskopiker auch fragen muss, ist das noch was für uns oder ist das etwas für den Chirurgen? Mhm. Wobei ich sagen muss, dass in einem erfahrenen Zentrum das sehr selten ist, dass die Patienten nach einer Darmspiegelung dann zum Chirurgen überwiesen werden. Das sieht natürlich anders aus, wenn tatsächlich ein Tumor auftritt. Der muss in der Regel operiert werden.
Und dann wird der Patient in die Chirurgie überwiesen?
Ja, wir können es schon ziemlich gut einschätzen während der Endoskopie, nehmen ja aber Proben und alles wird unter das Mikroskop gelegt und wird begutachtet von dem Pathologen. Wir bekommen das Ergebnis in der Regel 3 bis 4 Tage später. Dann wird die Patientin, der Patient nochmal einbestellt, es wird besprochen und dann geht es zur Partnerklinik, zum Netzwerk, im besten Falle natürlich ein Darmkrebszentrum.
Und wenn der Patient dann operiert worden ist, idealerweise erfolgreich, wie sieht die Nachsorge bei euch aus?
In Darmkrebszentren ist die Nachsorge für den Dickdarmkrebs sehr gut organisiert und wir wissen ziemlich genau, was wir tun müssen. Das ist stadienabhängig unterschiedlich. In der Regel ist es so, dass die Patienten alle 6 bis 12 Monate auch nochmal zum Gastroenterologen, also zum Magen-Darm-Arzt kommen, um die Spiegelung zu wiederholen. Häufig ist es so, dass der gesamte Darm gar nicht begutachtet werden konnte, weil eben der Tumor dazwischen war. Das muss dann nachgeholt werden. In Folge möchten wir natürlich wissen, ob an anderer Stelle auch nochmal ein Polyp neu wächst. Dann gibt es noch andere Untersuchungen wie Blutuntersuchungen, radiologische Untersuchungen, die körperliche Untersuchung natürlich, Ultraschall. Und das Ganze läuft wie bei vielen anderen Krebsarten meistens über 5 Jahre.
Wie oft lässt du dich darmspiegeln?
Tja, also ich bin 52 Jahre alt und ich habe nicht bis zum 50. gewartet. Ich habe es auch ein bisschen früher gemacht, so wie du. Das hatte natürlich viele Gründe. Ich wollte natürlich auch einmal wissen, wie es wirklich ist. Ja. Wobei ich sagen muss, dass wir immer, wenn wir ein neues Mittel zur Vorbereitung bekommen, das alle mal probieren, um uns dann eine Meinung zu machen, welches denn am widerlichsten schmeckt. Und ich habe mich dann an das Und ich habe dann das Präparat ausgesucht, was zwar auch nicht gut schmeckt, aber ganz sicher eine gute Vorbereitung verspricht. Ja, und dann ging es los. Ich habe die Spiegelung auch mit einer Schlafspritze machen lassen und das Ganze war eine ganz schöne Erfahrung.
Wie häufig machst du das? Also in den vorgehenden 10-Jahres-Rhythmen oder ist die Empfehlung eher alle 5 Jahre?
Die Empfehlung ist, hängt ein wenig vom eigenen Risiko ab und auch von der Familiengeschichte und von dem Befund, der bei der ersten Darmspiegelung erhoben wurde. In der Regel kann man sagen, wenn alles in Ordnung ist und kein Risikofaktor vorliegt, dann macht man die Darmspiegelung nach 10 Jahren nochmal. Wenn es aber ein Risiko gibt, zum Beispiel erstgradig oder zweitgradige Verwandte sind betroffen oder man hat während der ersten Endoskopie schon Polypen entfernt bekommen, dann sollte man die Untersuchung früher wiederholen. Das kann nach 3 oder 5 Jahren der Fall sein.
Wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, wie stellst du dir die Zukunft der Darmspiegelung vor?
Die Medizin ist ja ein sich sehr schnell wandelndes Feld, vielleicht ein Feld, was sich am schnellsten wandelt überhaupt. Und es sind viele Szenarien denkbar. Wünschenswert ist, dass natürlich die Darmkrebsvorsorge weitergeht und auch gesteigert wird, weil wir schon gesehen haben, dass wir die Sterblichkeit um 60-70% reduzieren können und auch das Auftreten von Dickdarmkrebs verhindern können durch die Darmspiegelung. Ich kann mir aber vorstellen, dass andere Verfahren in der Medizintechnik uns unterstützen oder vielleicht teilweise ersetzen. Und das könnten neue Stuhltests sein, das könnten aber auch Bluttests sein.
Aber wenn ich dann Polypen habe, weil es ist ja so, dass 100% aller bösartigen Tumore aus den Polypen entstehen, richtig? Dann würde es sich ja anbieten, doch mit einer Kamera reinzuschauen und den gleich zu entfernen.
Ja, also das stimmt. Es ist ein bisschen wie eine Gleichung. Im Moment ist es so, dass wir bei 30-40% der Patienten, die zur Vorsorgedarmspiegelung kommen, ja die Polypen finden. Das heißt aber auch umgekehrt, dass viele Patienten einen Normalbefund aufweisen. Und wenn man ganz ehrlich ist, vielleicht sind sie umsonst untersucht worden. Und wenn ich jetzt einen guten Test habe, der mir genau die Patienten präsentiert, die tatsächlich einen Polyp haben und das mit einer hohen Sicherheit, die höher ist als 80%, dann kann ich mir vorstellen, dass das ein Zugewinn ist. Gerade für die Menschen, die sich ein wenig vor der Darmspiegelung noch fürchten, aber auch für Regionen, in der es weniger Magen-Darm-Ärzte gibt oder sogar in anderen Ländern, wo die Ressourcen etwas knapper sind als bei uns.
Zuletzt noch eine Frage, was kann ich tun, um mein Risiko für einen Darmkrebs möglichst niedrig zu halten?
Also, wir haben ja gerade schon geredet miteinander. Du joggst ja, das ist schon mal sehr gut. Ja, nicht alle müssen so durchtrainiert sein wie unser Gastgeber. Aber was sicherlich absolut zu empfehlen ist, wäre 3-mal die Woche, so ungefähr 20 bis 30 Minuten eine körperliche Aktivität. Und wir sagen immer, dass es so im Rücken so ein wenig feucht wird, ein wenig schwitzig wird, dann ist das genau richtig. Dann sollte man eine vollkornreiche, gemüsereiche, mediterrane Kost einnehmen. Im besten Falle wäre es natürlich, den BMI in den Normalbereich zu kriegen. Das heißt, vielleicht durch Intervallfasten oder andere Dinge, aber das ist Thema sicherlich in einem anderen Podcast. Alkohol und Zigaretten ist klar, das sollte man meiden.
Hat denn Alkohol wirklich so eine starke negative Auswirkung? Also im Magen ja bestimmt, aber was letztendlich?
Also wir wissen aus großen Studien, dass eine gewisse Menge Alkohol, die überschritten wird pro Woche, zum Beispiel 100 Gramm Alkohol pro Woche, dass damit eine verkürzte Lebenserwartung einhergeht. Mhm. Ganz genau kann man nicht sagen, dass Alkohol jetzt Darmkrebs macht. Aber wir wissen, dass Alkohol auf viele Organsysteme schädlich wirkt und dass es auch ein erhöhtes Risiko für sämtliche Tumorerkrankungen gibt.
Ja, Peter, vielen Dank. Ein sehr spannender Austausch. Ich denke aber an die nächste Vorsorgeuntersuchung und komme da vielleicht nochmal auf dich zu.
Ja, danke, dass das würde mich sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Die Fakten der Folge.
Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten und die Vorsorge ist von großer Bedeutung, da Symptome oft erst spät auftreten. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere Darmspiegelungen, ermöglichen eine frühzeitige Erkennung und Behandlung. Familiäre Vorgeschichte von Darmkrebs, genetische Faktoren sowie ungesunde Lebensgewohnheiten wie Bewegungsmangel, schlechte Ernährung, Übergewicht, Alkoholkonsum und Rauchen können das Risiko an Darmkrebs zu erkranken deutlich erhöhen. Die Darmspiegelung ist eine effektive Methode zur Früherkennung von Darmkrebs. Es wird empfohlen, dass Männer ab 50 Jahren und Frauen ab 55 Jahren regelmäßig an Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen. Alternativ stehen auch Stuhltests zur Verfügung, die jedoch weniger zuverlässig sind als die Darmspiegelung. Polypen, die während der Darmspiegelung entdeckt werden, können oft gleich entfernt werden. Bei bösartigen Tumoren wird eine Operation durchgeführt. Nach der Behandlung erfordert Darmkrebs eine regelmäßige Nachsorge, die je nach individuellem Risiko und Befund angepasst wird. Die Medizin entwickelt sich ständig weiter und es werden neue Technologien zur Verbesserung der Vorsorge entwickelt, wie beispielsweise verbesserte Stuhltests oder Bluttests. Dennoch bleibt die Darmspiegelung eine wichtige Methode, insbesondere für die frühzeitige Entdeckung von Polypen, aus denen bösartige Tumore entstehen können. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Und schreibt uns an podcast@ceramtec.de. Was habt ihr für Fragen? Was wolltet ihr schon immer einmal wissen? Ich bin gespannt auf eure Gedanken.
Hardys Random Reminder.
Geht mehr in die Natur für eure mentale Gesundheit. Die Natur bietet eine beruhigende Umgebung, die den Stress reduzieren kann. Der Anblick von grünen Landschaften, das Rauschen von Bäumen oder das Plätschern eines Baches können dazu beitragen, den Stresspegel zu senken. Außerdem, die meisten Outdoor-Aktivitäten erfordern körperliche Bewegung, sei es Wandern, Radfahren oder einfach nur spazieren gehen. Regelmäßige körperliche Aktivität ist bekanntlich mit einer verbesserten psychischen Gesundheit verbunden. Zeit in der Natur bietet uns auch zahlreiche Möglichkeiten, im Moment zu sein und Achtsamkeit zu praktizieren. Durch bewusstes Beobachten der Umgebung und der Naturphänomene können wir lernen, uns auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren und unsere Gedanken zur Ruhe zu bringen. Also mein Random Reminder in dieser Woche: Geht mehr in die Natur für eure mentale Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von CeramTec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.